sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger und vor dem Mikrofon Platz genommen hat diesmal Markus Gull. Er ist vielfach ausgezeichneter Storytelling-Experte. Er ist Autor und kreativer Vordenker, wenn es um Markenkommunikation geht. Geschichten, die haben ihn immer schon fasziniert, so sehr, dass er sich als Kind das Lesen selbst beigebracht hat. Seine berufliche Reise führte ihn dann zwischen Werbung, Bücher und Theaterstücke schreiben zum Storytelling. Und genau darüber haben wir gesprochen. Ja, was ist denn überhaupt Storytelling? Warum faszinieren uns denn Geschichten so? Und welche Narrative und Werte gibt es denn gerade in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, aber auch im Marketing? Was prägt uns und von welchen Geschichten sollten wir uns denn schon längst mal verabschiedet haben? Und ja, was passiert denn eigentlich mit Kreativität, Geschichten und Sinnstiftung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Es wird ein Gespräch voller inspirierender Denkanstöße. Viel Spaß mit Club der Cleveren X, Markus Gull. Markus Gull sitzt vor mir live und in Farbe. Und wenn man sich jetzt mit jemandem beschäftigt, der dann gleich mal gegenüber sitzen wird, dann macht man das heutzutage ja so, dass man irgendeine künstliche Intelligenz befragt. Ja, wer ist denn dieser Markus Gull? Früher hat man sich vielleicht den Wikipedia-Eintrag mal durchgelesen. Oder, so wie ich es immer gerne mache, total retro, man schaut einmal auf die Website der betroffenen Person und sucht dann irgendwann dieses kleine Über mich. Und jetzt habe ich das gesucht, bei dir auch erfolgreich gefunden und da sieht man dann schon auch ein bisschen, du hast dich offensichtlich mit deiner Geschichte und du bist ja Storytelling-Experte auch anders beschäftigt, weil man sich durch deinen Lebenslauf nicht so 0815 so durchscrollen kann, sondern erstens mal swipet man sich durch, so von rechts nach links und du erzählst deine eigene Geschichte auch ein bisschen anders. Das beginnt so ungefähr im Sinne von, du bist versehentlich nicht in New York, sondern in Salzburg geboren und so geht's dann auch weiter. Hast du schon immer so ein bisschen einen Faible dafür gehabt, deine eigene Geschichte ein bisschen anders zu erzählen?
Ja. Ich habe immer ein Faible dafür gehabt, Geschichten zu erzählen. Und das Interessante daran ist ja, dass man nicht immer die gleichen Geschichten erzählt oder sie so erzählt wie alle anderen auch, obwohl man das natürlich, wenn man dann jetzt ins Professionelle hineinkommt, wie in jeder Kunstform auch einmal am Anfang sehr viel durch das Nachahmen lernt. Aber das Originelle, das war mir immer wichtig und auch ein gewisses Maß an Selbstdistanz und Selbstironie, das ist mir immer wichtig gewesen, bevor mir das noch bewusst war. Also das scheint mir in mir angelegt zu sein.
Wenn du ein bisschen zurückblickst in deiner eigenen Geschichte, ich schaue immer ganz gern so, wer ist denn diese Person? Wenn du an den jugendlichen Markus denkst, war das Geschichten erzählen, dieser Drang auch zu schreiben, du bist ja auch Autor, war das schon immer so ein bisschen in dir drinnen oder hast du das erst im Laufe der Zeit für dich entdeckt?
Geschichten, vor allem im eskapistischen Sinne, die haben mir meine Kindheit und Jugend erträglich gemacht, vielleicht sogar mich gerettet. Dieses Hinausflüchten in andere Welten, ich glaube, ich wäre ohne Karl May und ohne Erich Kästner nicht gut durch meine Kindheit gekommen. Und das Lesen, ich konnte aus irgendeinem Grund, den ich selber nicht weiß, habe ich mir das Lesen selber beigebracht. Ich konnte mit 5 Jahren lesen, aber nicht schreiben. Und das war meine große Freude, mein großes Vergnügen und das ist es bis heute. Und dann auch das Schreiben, auch in einer Art und Weise, also das zieht sich ein Stück weit durch mein Leben. Ich habe sehr viele Dinge intuitiv gemacht und erst viel später verstanden, was ich getan habe. Und ich habe Journaling betrieben.
Das ist ja jetzt modern.
Aber erstens gab es das nicht, sondern man hat es einfach gemacht, Journaling, und ich wusste nicht im Geringsten, was ich tue. Ich habe einfach gern geschrieben und mittlerweile weiß man ja auch aus der Wissenschaft, dass das eine dem Menschen gegebene Ausdrucksform ist. Also das ist nicht etwas, was man erlernt. Natürlich muss man schreiben lernen im Sinne des Tuns, aber das ist so wie eben auch Geschichten erzählen, das ist etwas, was uns Spezies ausmacht, dass, soweit man weiß, keine andere Spezies hat.
Hattest du immer so eine Art Karriereplan, so ein Ziel vor Augen? Du hast ja mehrere Dinge auch studiert, Jus und Germanistik und, glaube ich, Anglizistik, Publizistik, habe ich was vergessen, Politikwissenschaften?
Alles Studienversuche, muss man dazu sagen. Einen Karriereplan hatte ich, aber aus dem ist nichts geworden.
Was wäre der gewesen?
Ich habe ein paar Karrierepläne gehabt. Ich wollte ganz gern Arzt werden. Ich wollte gern Journalist werden, ich wollte Schriftsteller werden, ich wollte Schauspieler werden und ich wollte Lehrer werden. Und wenn ich jetzt schaue, was ich da einen Tag aus mache, ist von allen ein bisschen was dabei.
Aber du wolltest dich nicht auf eines festlegen?
An sich schon. Ich habe ein Talent, das eine Bürde ist, nämlich vielfältigste und auch widersprüchliche Begabungen zu haben. Und ich habe mich über viele, viele Jahre danach gesehnt, nur ein Ding machen zu können, mich auf eins zu fokussieren. Also wenn man es jetzt in der schreibenden Teil meiner Biografie ansieht, da dachte ich mir, vielleicht bist du, wenn schon nicht nur Komödienautor fürs Boulevardtheater, dann wenigstens halt nur Theaterautor oder nur Drehbuchautor. Aber nein, es ist immer alles durcheinander und gleichzeitig dahergekommen, bis ich irgendwann verstanden habe, und gleichzeitig habe ich ja meine Werbeagenturen gehabt, die auch sehr, sehr intensiv und brummend waren. Irgendwann habe ich verstanden, und ich weiß sogar noch, wann das war, dass es nicht das Ziel ist, diese Dinge auseinanderzuhalten, sondern zu verbinden. Und als ich das verstanden habe, kam erstens Ruhe in mich selber hinein und zweitens ist dann etwas entstanden, was mir viele Leute sagen, ich glaube es gern und erzähle es natürlich auch herum, dass das sonst niemand macht auf der Welt in dieser holistischen Art, das wie gesagt nichts mit dem zu tun hat, dass ich so genial wäre, sondern einfach mit gegebenen Talenten, die mich gleichermaßen plagen wie beglücken.
Und jetzt muss ich natürlich fragen, was war denn das für ein Moment, in dem dir dieses Lichtlein aufgegangen ist?
Ich bin in New York gesessen in einer Ausbildung für kreatives Schreiben bei Robert McKee, dem berühmtesten Drehbuchlehrer, lebt noch ganz alter Mann schon, bei dem alle, viele Schauspieler auch Kurse gemacht haben. Sein berühmtes Buch heißt überraschenderweise Story und kann ich sehr empfehlen im Übrigen. Und ich bin da drinnen gesessen und plötzlich kam mir der Gedanke, dass die Heldenfiguren, so ikonische Figuren, König Artus, Charlie Chaplin auch, also sehr auch in gewisser Weise eine Figur, Pippi Langstrumpf, Indiana Jones, James Bond, dass das an sich Figuren sind, die wie Marken funktionieren. Und es kam dann dieser Einfall, was, wenn ich es schaffe, die Genetik dieser Heldenfiguren zu dechiffrieren und in Marken einpflanzen? Und habe auch in der Sekunde gewusst, wie ich das nennen werde, Hero Branding, was Marken zu Helden und Helden zu Marken macht. Und bin nach Hause gegangen über die Pennsylvania und wusste, es hat kein Mensch vor mir eine genialere Idee gehabt. Ich habe versucht, den Himmel zu berühren. Und habe dann einige Jahre mit großer Intensität an dieser Idee gearbeitet, bis ich dann draufgekommen bin, dass es tatsächlich die dümmste Idee war, die jemand hatte. Denn in einer Markengeschichte ist nicht die Marke der Held, sondern immer der Kunde, die Mitarbeiter, also das Publikum der Marke. Und die Marke ist die Mentorenfigur. Und als ich das verstanden habe, hat Hero Branding einen ganz eigenen Lauf genommen, hieß dann auch Marken machen Helden. Und in dem Augenblick, um jetzt auf den Ursprung zurückzukommen, habe ich begonnen, die beiden Welten zu verbinden, meine beiden Großwelten, die Marketingkommunikation und das autorische Tun.
Und das sehr, sehr erfolgreich. Jetzt sprichst du über Storytelling, auch heute Abend. Wir sind ja beim Industriemarketing-Gespräch vom Marketing Club Linz, gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung hier in der Fürstalpine. Und Storytelling, muss man jetzt sagen, ist ja jetzt nicht unbedingt was super Neues. Ja, das ist irgendwann mal so aufgeploppt, dass der neue Marketing-Werbetrend, dass wir aber Geschichten gerne hören, das ist so, man würde sagen, heutzutage ein No-Brainer. Als Kind haben wir schon gerne Geschichten gehört, als Erwachsene. Warum sollte denn das aufhören? Warum ist dieses Storytelling plötzlich so zu einem Trend ausgewachsen?
Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen in den nächsten 8,5 Stunden, die wir da miteinander verbringen werden. Storytelling ist ja nur ein kleiner Teil dieses gesamten Prozesses, also die Handwerks- oder Mundwerkskunst des Erzählens. Das kann man lernen. Also ich sage oft den Leuten, die sagen, ja, es ist so schwer, Geschichten zu schreiben und so weiter, wie kannst du das? Dazu brauchst du eigentlich am wenigsten Talent von allen Kunstformen, da kannst du am meisten lernen. Mhm. Für Musik und für Malerei brauchst du viel mehr Talent als fürs Schreiben. Was aber so wichtig ist, das ist nicht, wie wir erzählen, so wichtig das auch ist, sondern warum, wofür und was und wovon wir erzählen. Und das macht es aus und das schließt jetzt auch den Bogen zu deiner Frage, warum ist das jetzt so populär? Einerseits hat es das Marketing für sich entdeckt und Passwort hin und her, sei es drum, viel wird gequatscht, die meisten wissen gar nicht, was eine Story ist und betreiben Storytelling, aber Geschichten, die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, das macht uns tatsächlich erst zu Menschen. Man sagt, dass vor 70, 100.000 Jahren, weiß niemand so genau, wann das war, also Keith Richards war als Einzige dabei, aber der kann sich nicht mehr erinnern, hat ein Mensch, der alle anderen gesehen hat, plötzlich einen entdeckt, den er vorher noch nie gesehen hat. Und wahrscheinlich hat er den beim Wassertrinken entdeckt, nämlich sich selber. Und hat verstanden, ich bin. Und dann kam naturgemäß der nächste Gedanke und der hieß, einmal werde ich nicht mehr sein. Und das war der Initialfunke, dass in uns diese Fähigkeit entstanden ist, Geschichten, Narrative zu entwickeln, also wert- und sinngetragene Erzählungen, die uns helfen, dabei zu verstehen, wer bin ich, warum bin ich da, besser noch, wofür bin ich da, für wen bin ich da und was hat das alles für einen Sinn, wenn ich dann sterbe, irgendwann. Und das hat, sagt die Wissenschaft, wie gesagt, ich glaube das gern, das hat in uns Menschen die einzigartige Fähigkeit ausgelöst, eben diese Narrative, diese Stories, diese Geschichten, diese Erzählungen zu entwickeln. Und man sagt, der Homo sapiens konnte sich gegen den Neandertaler nur deswegen durchsetzen oder unter anderem deswegen durchsetzen, weil er diese Kraft des Geschichtenerzählens entwickelt hat und so seine Kulturen aufbauen konnte, seine spirituellen Fähigkeiten, seine Organisation, sich untereinander eben die Welt zu erklären. Und das ist bis heute in uns eingeboren und Geschichten, diese Story produzieren, das ist unsere natürliche Art zu denken. Wir hören nicht einmal in der Nacht auf, dann nennen wir es Traum. Ist meistens ein ziemliches Durcheinander, man könnte sagen Autorenfilm. Aber das ist in unserem, wir hören nicht auf und es ist alles eine Geschichte. Zukunft ist eine Geschichte, Wirtschaft ist eine Geschichte, KI ist eine Geschichte. Was wir uns über Storytelling erzählen, ist eine Geschichte. Also es ist Krieg oder Frieden, es sind alles Geschichten. Und wer will ich gewesen sein? Ne? Das ist eine Geschichte.
Jetzt hast du das Wort Narrativ verwendet. Mhm. Was ist denn da der Unterschied zwischen der Story und dem Narrativ?
Also Narrativ ist die Erzählung dessen, wo unsere Werte liegen, worum es denn im Kern tatsächlich geht, das Thema, das ist der Narrativ. Wir benutzen im Deutschen oft die gleichen Wörter für unterschiedliche Sachen. Ich, gerade im Zusammenhang mit Unternehmen, benutze ich das Wort Geschichte nicht gerne, weil oft das Missverständnis heißt, wir müssen unsere Geschichte besser erzählen, ich meine die Historie. Und die interessiert nur marginal bei den meisten Unternehmen. Manche ist es ganz interessant, wie Apple zum Beispiel, die Steve Jobs Story, die eine Odyssee eigentlich ist, oder eigentlich auch die Parallelität der Heldenreise, wie sie auch in der Jesus-Geschichte abgebildet ist. Also Heldenreise, ganz ein wichtiger Punkt, auch im Buzzword-Geschwurbel. Und das ist Story, Geschichte, Erzählung. Es ist im Prinzip das Gleiche, nur Storytelling, das ist das Handwerk. Und das wird dann auch oft so missverständlich benutzt und oder absichtlich missverstanden, in der manipulativen Art, jemand eine Geschichte reinzudrücken, wie man ja auch sagt. Und darum geht's nicht, auch wenn es viele tun. Darum geht's nicht. Die großen Erzählungen, die großen Geschichten, die tragen und führen uns. We choose to go to the moon. Wir werden die Ersten sein, die einen Menschen auf den Mond bringen. Oder in Österreich das letzte große Narrativ, an das ich mich erinnern kann, ist unser Beitritt zur Europäischen Union. Und seitdem haben wir keine tragenden Narrative mehr in Wirklichkeit, sondern und das ist mit ein Grund, warum das auch so populär geworden ist, glaube ich, weil die Sehnsucht so groß ist. Die Religionen verlieren an Bedeutung, zumindest die amtlichen Religionen, spirituelle Gruppen werden deswegen mehr gesucht. Also das sind alles so Dinge, die wir Menschen brauchen, um uns zu orientieren, um uns auszukennen, um uns zurechtzufinden. Und das ist in unserer Zeit so massiv verloren gegangen. Und deswegen ist das, gibt ja auch so eine soziologische Beobachtung, je mehr verschiedene Begriffe in einer Gesellschaft gebraucht werden, desto mehr fehlt das. Nachhaltigkeit zum Beispiel. Ne? Und Stories, Narrative, die fehlen uns. Wir haben keine Orientierung mehr in unserer Zeit.
Gibt es auf der anderen Seite vielleicht Narrative, die wir uns zu viel erzählen, die uns vielleicht auch nicht weiterbringen?
Ja. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem, das wir haben. Unsere Kultur, unsere westliche, wie man es scherzhalber immer noch nennt, zivilisierte Kultur, die wird ja ganz massiv von allem getragen, was Wirtschaft bedeutet. Und Wirtschaft aber in einer sehr ungesunden Art und Weise. Also dieses Mehr ist besser, die Sucht nach der Materie, die Vermarketingsung von allem, auch von Beziehungen, der kulturelle Kapitalismus, der in allem hineinsickert. Man muss aus allem das Optimum für sich selber herausholen, bis hin zu seinen Beziehungen. Gibt es einen schönen Film darüber, der heißt Materialists, wie viel ist Liebe wert? Also es ist auf der Basis einer Romantic-Comedy-artigen Geschichte, ein sehr zeitkritisches Thema, abgehandelt. Diese Narrative, dass alles ein Geschäft sein muss, man muss aus allem und aus jedem etwas herausholen, das Vernutzen von Menschen, die instrumentelle Vernunft. Also das ist das, was unsere Welt so ins Desaster geführt hat. Und damit sind wir jetzt bei meiner täglichen Arbeit, das ist das, was ich mache, ich bemühe mich und versuche, all jene Menschen, Teams, Organisationen, Unternehmen, Marken, die verstanden haben, und das sind immer mehr, das ist das Hoffnungsgebende, dass wir neue Narrative brauchen, die verstehen, dass Erfolg etwas ist, das erfolgt. Darum heißt es so. Nach einer positiven, gebenden Arbeit, damit sind wir auch beim Content-Marketing. Content-Marketing heißt jetzt erst einmal geben und nicht geben, um zu nehmen, sondern geben und vielleicht empfängt man dann wieder was dafür. Aber das ist kein innerer Zusammenhang. Wenn wir das besser verstehen, dass wir nicht Helden sein müssen, um andere zu besiegen, sondern einander Mentorinnen sein müssen, um einander zu beflügeln und zu bestärken und zu begeistern und zu ermutigen, dass nicht der stark ist, der andere niederhaut, sondern der andere stark macht, dann werden wir alle stark. Also diese neue Narrative, darum geht's. Und ich bin überhaupt nicht wirtschaftsfeindlich, bitte das jetzt nicht misszuverstehen. Und ich glaube, dass Kapitalismus auch was sehr, sehr Gutes ist. Die Kapitalisten sind das Problem. Die eben aus allem, aus jedem was rausholen, über den Tisch ziehen, ausnehmen, nicht genug bekommen. Greed is good, der berühmte Satz aus Wall Street 1 und so weiter und so fort. Geiz ist geil.
Höher, schneller, weiter.
Höher, schneller, weiter. Das sind alles Dinge, die uns dorthin gebracht haben, weil uns die Narrative aus dem Ruder gelaufen sind. Auch das gibt's.
Und eigentlich müsste uns ja der Verstand sagen, es kann nicht immer nur bergauf gehen. Es muss ja auch mal irgendwo, das Leben ist in Wellen unterwegs, es geht mal wieder runter, dann, damit es auch wieder mal raufgehen kann.
Ja, es muss auch nicht immer bergauf gehen. Es gibt ja Begriffe wie genug. Es gibt das menschliche Maß, die Menschlichkeit als Maß. Wir haben ja diesen Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der heißt aber, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und große Leopold Kohr, der große, eigentlich war er ein kleiner Mann, aber ein ganz großer Denker, Professor Leopold Kohr, der den Satz geprägt hat, Small is beautiful, den sein Freund Ernest Schumacher gesagt hat. Also das menschliche Maß, die Größe in der Balance zu halten, das haben wir völlig verloren. Und mit der KI geht es ja natürlich, also jetzt denkt keiner, wie kann ich tiefer gehen, wie kann ich meine Kreise weiten? Wie kann ich meine Menschlichkeit ausweiten, indem ich mich von der geistigen Routinearbeit befreie, sondern wieder mehr, größer, schneller rausholen, verdienen? Pfui, Teufel.
Ist auch ein bisschen ein Teufelskreis, weil wir natürlich gerade, wenn wir auch an die großen Unternehmen denken, die oft auch quartalsgetrieben sind, die Ergebnisse liefern müssen, um die Stakeholder irgendwie befriedigen zu können und vielleicht die eigene Position auch zu erhalten. Das ist ja auch ein politisches Thema, das wir immer wieder haben. Wie schaffen wir es denn da, dass dann irgendwann vielleicht auch die Frage nach dem Sinn und eben dieses, wie schaffen wir es miteinander und nicht das, wie kann es noch mehr werden, dass wir das ein bisschen durchbrechen schauen?
Also diese Stakeholder-Geschichte und dieses Mehr- und Quartalsgeschichte sind auch eine Geschichte, die hat ja irgendjemand erfunden. Das ist ja nicht vom Himmel runtergefallen und die haben gesagt, so ab jetzt gibt es Shareholder-Value, Milton Friedman. Ich glaube, das glaubt mittlerweile nicht einmal mehr er in seiner Truhe. Das sind die gefährlichen Sachen. Indem wir aufhören damit, indem wir radikal verstehen, wir müssen nicht jetzt an kleinen Schrauben drehen. Wir sanieren unser Gesundheitssystem nicht, indem wir den Selbstbehalt für Zahnersatz erhöhen. Das sind Lächerlichkeiten. Wir brauchen eine radikale Umkehr. Und es sind immer mehr Unternehmen, auch große Unternehmen, die das verstehen und die einen neuen Weg gehen, tatsächlich umschalten wie ein Lichtschalter kann man das nicht. Das muss funktionieren wie ein Heizkörper. Und das ist ein Generationenprogramm und das passiert natürlich bei Bildung zuerst, weil unser sogenanntes Bildungssystem, das mit Bildung relativ wenig zu tun hat, sondern eher ein Ausbildungs- bzw. ein Umformungsprogramm ist, das Lebewesen, deren innerer Drang ist, sich zu entfalten, zu innerlich zu wachsen und sich zu entwickeln, werden umgebaut in Credit Card Holder, in Human Resources, in Endverbraucher. Das nennen wir Bildungssystem und machen die Menschen systematisch kaputt mit dem Ergebnis, dass heute nur mehr, ich glaube, 15%, habe ich eine Studie gelesen, der Menschen einen inneren Bezug zu ihrer Arbeit haben. Das heißt, die meisten Menschen in unserer zivilisierten Welt verbringen den größten Teil ihrer wachen Zeit im Stress. Sie sind da und wollen woanders sein. Und das erklärt auch die Explosion der psychisch Erkrankten, der Zahl der psychisch Erkrankten. Das erklärt auch, warum es nirgendwo so viele psychische Probleme gibt wie in der Gruppe der sogenannten Erfolgreichen. Da müssen wir beginnen. Ich plädiere für ein Menschenrecht auf Lebenssinn.
Du sagst das Wort erfolgreich und Erfolg, da kann man ja für sich definieren, wie man es möchte. Wir sind irgendwo gefühlt alle ein bisschen auf der Jagd danach. Was ist für dich persönlich Erfolg?
Ich glaube, es geht nicht um den Erfolg, sondern es geht ums Gelingen. Und Carl Gustav Jung hat einmal den schönen Satz gesagt, sinngemäß, das Privileg eines Lebens ist, zu werden, wer man ist. Und darum geht's. Wofür bin ich da? Diese Urfrage, die wir Menschen uns ja stellen, seit 70, 100.000 Jahren, damit sind wir wieder beim Beginn unseres Gesprächs, wer bin ich? Das herauszufinden, mit allem, was wir tun oder nicht tun, mit wem wir uns umgeben, mit wem wir uns nicht umgeben, wen wir wählen, wo wir arbeiten, was wir posten, etc. etc. Das sind ja alles Dinge, um herauszufinden, wer bin ich wirklich. Und wenn du das schaffst, dann ist es gelungen. Der Erfolg der Wirtschaft, natürlich muss jeder essen und soll jeder genug haben und soll es jedem gut gehen und daran besteht ja kein Zweifel und es sollen alle Gesundheitssystemzugang haben. Aber irgendetwas läuft doch da massiv verkehrt, wenn wir über viele, viele Jahre, Jahrzehnte das Geld nicht haben, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, Gesundheitssysteme zu entwickeln überall auf der Welt, Bildungssysteme überall auf der Welt zu etablieren und plötzlich innerhalb von wenigen Monaten so viele Milliarden für Waffen aufstellen können, wo man mit einem Bruchteil davon alle Probleme lösen könnte. Irgendetwas stimmt da nicht. Und das ist das, meiner Meinung nach, das Bild, das wir im Großen vom Menschen haben. Und eben auch, dass man erfolgreich sein muss, dass man das wirtschaftliches Wachstum gleich Wohlstand ist, das stimmt nicht. Es geht um das Gelingen, dass man dafür da ist, wofür man auf dieser Welt ist. Und das ist für jeden etwas anderes. Und wir Menschen sind ja die einzigen Lebewesen, glaube ich, gibt kein Gegenbeispiel, das mir bekannt ist, die Ideen in die Welt bringen können und verwirklichen können füreinander. Und allzu wenige machen das.
Stichwort Ideen in die Welt bringen. Jetzt haben wir da die künstliche Intelligenz sitzen, die uns gefühlt ja ganz viel abnimmt von den Routinetätigkeiten sowieso. Aber man ist ja versucht zu glauben, naja, die kreativen Jobs und meine Kreativität, meine eigenen Ideen, naja, wer weiß, ob das noch so gilt. Wie siehst du dieses, auch in Bezug auf Storytelling und die Geschichten, die wir uns auch überlegen können, wofür wir stehen, in Bezug auf die KI?
Also wenn man es jetzt an der künstlerischen Umsetzung festmachen, Story oder Musik oder Film und so weiter, dann ist ja das ein Widerspruch in sich, weil das ja menschliche Ausdrucksformen sind. Also wozu soll das jetzt ein digitaler Algorithmus machen? Das ist ja keine menschliche Ausdrucksform. Dass man das als Werkzeug benutzt, dagegen gibt es ja nichts zu sagen. Es schreiben ja auch die Mönche nicht mehr die Bücher ab, wie die alten Kopisten, sondern wir drucken sie ja mittlerweile, beziehungsweise
nicht mehr,
ja. und es gibt ja auch mittlerweile Tonträger und so weiter. Und vor nicht allzu langer Zeit musste man, wenn man Musik hören wollte, sie noch selber machen. Also dagegen gibt es ja nichts zu sagen. Nur jetzt mit dem Leitnarrativ, man kann damit Geld verdienen, nichts anderes steht ja dahinter. Wenn man das jetzt in der Masse in die KI hineinballert oder in die KI-Apps hineinballert und dann Masse herausbekommt, die in Wirklichkeit ein Geräusch verursachen oder ein Farbengewimmel machen, aber nichts mehr erzählen, außer der Imitation, weil das ist ja der KI inhärent, die tut ja nichts anderes wie Wahrscheinlichkeiten berechnen. Also imitieren. Wozu soll man das machen? Wir haben einen Fotokopierer, da brauchen wir keine KI. Leg rein den Picasso, hinten kommt wieder einer raus. Hast einen an der Wand picken.
So ist es. Ich habe übrigens mit Thomas Breziner über dasselbe gesprochen, der auch gesagt hat, er hat es mir probiert, schreibe ein Tom Turbo Buch im Stil von Thomas Breziner, da kommt nichts raus. Da merkt man schon beim zweiten Satz, dass es nicht er ist, und weil es einfach keine Geschichte ist, die aus seinem Kopf herausgekommen ist.
Ich habe das einmal bei einem Blogartikel von mir versucht, ich habe einen Prompt geschrieben, also der war so riesig, als der in San Francisco gelandet ist, glaube ich, sind da die Straßenlampen dunkler geworden, weil der ganze Strom für meinen Prompt verbraucht wurde. Und dann ist zurück eben genau das. Also das war kein Tom Turbo, sondern mein Blog. Und auch da habe ich gedacht, oh Gott, und wozu soll ich es machen? Ich schreibe so gern. Ich will es ja selber machen.
Auch das, und wenn man sich denkt, wie viel Energie in diesen Prompt hineingeflossen ist, dann hat man es wahrscheinlich schneller selber geschrieben. Also das denke ich immer ganz oft so, ist eh lieb, aber wenn ich dich mit so viel Info füttern muss, liebe KI, dann ich habe es einfach selber vielleicht sogar besser.
Strukturieren, ich lasse mich teilweise von der KI prompten, ich lasse mich challengen, ich benutze das wirklich viel, recherchieren, Sachen explorieren. Wir bauen auch für meine Methoden, die wir haben für die Story-Entwicklung für Marken, bauen wir gerade mit einem Freund aus Linz ein KI-Tool, wo wir schon wissen, dass es funktionieren wird. Also das ist prototypisch, ist es da zu verwenden, ist es tatsächlich noch nicht ausgereift genug, dass man in die Tiefe gehen kann. Dafür sind die Sachen fantastisch. Du kannst damit Sachen machen, die kannst du als Mensch in der Tiefe und in einer realistisch vernünftigen Zeitspanne nicht machen. Aber ich kann mich erinnern an die, weißt du wahrscheinlich noch nicht auf Erden, als die Digitalisierung gekommen ist, die Computer, da gab es diesen Satz, Garbage in, Garbage out. Und das ist dann natürlich Garbage in, Garbage zur Potenz out.
Oh ja, oh ja. Jetzt hast du nochmal den Bogen zurück zu den Marken und auch zur Werbung, um den zu spannen. Gibt es vielleicht Beispiele, wo du sagst, da haben es Marken jetzt wirklich richtig verstanden? Die machen das richtig gut, die bringen ihre Story so rüber, dass du sagst, da passiert was mit den Menschen.
Na, es gibt ein paar. Es ist immer ein bisschen schwierig, von außen festzustellen, was denn dann wirklich passiert in der Ergebnis und in der Wirkung, aber die wunderbaren Markengeschichten, wo ich glaube, dass die wirklich nahrhaft sind, also Wir macht's möglich von Raiffeisen. Da ist der Gründungstraum von Friedrich Wilhelm Raiffeisen von, weiß nicht wie vielen Jahrzehnten oder 100 Jahren, lebendig geworden in der heutigen Zeit in einer relevanten Art und Weise, in einer Zeit, in der alle gegeneinander sind, wird hier das Wir postuliert. Fantastisch. Hornbach. Grandios. Grandiose Geschichte. Dann, ich weiß nicht, ob sie noch läuft, aber das müsste so 2014 gewesen sein, da hat Always in America die Initiative Like a Girl gestartet. Immer dort, wo Marken nicht nur Postings machen, nicht nur Posters machen, sondern tatsächliche Initiativen starten, Bewegung in die Menschen und Menschen in Bewegung bringen, dass man gemeinsam etwas tut, und das muss bei Gott nicht immer sein, rettet die Welt, sondern das kann auf unterschiedlichsten Ebenen passieren. Das sind Markengeschichten, die dann wirklich lebendig werden und ins Erleben kommen. Und daran scheitern aber viele. Viele, viele gute Marken-Stories, Narrative, weil sie eben nicht erlebbar gemacht werden, sondern nur verkündet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der allen, die das jetzt hören und in einer verantwortungstragenden Position sind, macht die Sachen erlebbar und schreibt es nicht nur auf die Wand. Ja, auch, alles okay, schöne Filme machen, nicht mit KI, und aber bringt es von innen nach außen. Das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder erlebe, wenn ich zu Unternehmen komme und dann mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen spreche über dieses und jenes, das ich so kenne aus dem Fernsehen oder aus der Fernsehen. Ja, das ist halt unsere Werbung. Du weißt, es kann nicht funktionieren, wenn das nicht von innen nach außen geht. Nicht? Das ist das Um und Auf. Und oft kommen auch Unternehmen und sagen, unsere Markenstory funktioniert irgendwie nicht mit der Employer Brand Story. Und da brauche ich überhaupt nicht wissen, was der Inhalt ist, weil ich schon, ihr habt ein Problem mit der Markenstory. Weil wenn die nicht von innen nach außen funktioniert, dann ist sie keine.
Jetzt hast du lauter B2C-Marken genannt. Geht das auch B2B?
Es ist universell. Also das ist ja das Interessante, das Schöne, das Spannende, aber auch das Herausfordernde, dass das, was Geschichten, Narrative, Stories machen, gilt für den einzelnen Menschen genauso wie für ein Unternehmen, eine Marke, ein Team, B2C, B2B, junge, alte Unternehmen, Nationen, Religionen, spirituelle Gruppen. Das ist immer das Gleiche, weil es immer auf diesem inneren Monomythos basiert, den Joseph Campbell ja dann in der Heldenreise beschrieben hat. Der Begriff Monomythos, glaube ich, ist auch original von ihm. Er benutzt ihn auf jeden Fall sehr viel. Also diese verwandelnde Kraft von Geschichten. Du brichst aus einer bekannten, aber schmerzhaften, aus der Balance geratenen Situation aus, ins Unbekannte, bewährst dich dort, gewinnst ein Elixier, Happy End, und bringst dieses Elixier zurück in deine alte Welt und verbesserst sie. Dann ist die Heldenreise geschlossen, ist der Monomythos zu. Und Campbell hatte in seiner Wissenschaft, er war ein vergleichender Mythologe in den USA, der hat ja herausgefunden, dass sich auf der ganzen Welt die Völker, die Stämme, die Kulturen prinzipiell den gleichen Mythos erzählt haben, ohne voneinander wissen zu können. Also das ist in uns angelegt. Und darum geht es auch B2B, B2C. B2B ist es ein bisschen schwieriger zu sehen, weil das ja sehr oft unter dem Ausschluss der breiten Öffentlichkeit passiert.
Mit dem ganzen Wissen, das du jetzt hast, wenn du ein bisschen zurückblickst, was würdest du deinem 25-jährigen Ich raten, und was wäre dann anders gelaufen in deinem Leben?
Mein 25-jähriges Ich, das hätte wahrscheinlich keinen Rat von einem alten Sack angenommen. So wie ich mich noch erinnern kann. Das ist jetzt schwer zu sagen. Was ich gerne anders gemacht hätte, und ich bin keiner von denen, die sagen, ich würde alles genauso wieder machen. Nein, das würde ich überhaupt nicht tun. Ich würde meiner künstlerischen Arbeit mehr Mut zukommen lassen. Das habe ich geschwänzt. Das ist so ein Stück des Giftes des ungelebten Lebens, das in mir drinnen ist, mit dem ich umgehen musste. Ich habe da meine ganze Karriere, die ich in der Werbung hatte, für die andere wahrscheinlich viel geben würden. Das war für mich eine Schattenkarriere, das war ein falscher Weg, das war ein falsches Leben. und dem es kein richtiges gibt, wie wir öfter schon gehört haben. Und das hätte ich anders gemacht. Da hätte ich mir Mut zugesprochen, wäre ich in der Situation, mich beraten zu können.
Was ist denn zum Abschluss meine Abschlussfrage? Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Ich habe Talente bekommen und die gehören ja nicht mir, sondern die habe ich bekommen, damit ich sie mit anderen Menschen teilen kann. Genauso wie man ja selber keine Ideen hat, sondern Einfälle. Und man hat das Talent dafür, die lebendig zu machen. Und das, was ich, glaube ich, kann, ein bisschen mehr vielleicht als andere, das ist, Menschen zu inspirieren und zu ermutigen und anzustiften und anzufeuern und Möglichkeiten zu sehen, ihr Potenzial zu entfalten. Damit sind wir wieder beim Monomythos. Das ist das, was bei mir so unterdrückt wurde, mein Potenzial zu entfalten. Und sehr oft führt das ja dann dazu, dass man es dann sich bemüht, bei anderen beschützend gut zu machen.
Und Mut zu machen. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.